Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Grad Global. Anja Backhaus, mein Name. Alles um uns herum ist Chemie. Chemische Werkstoffe werden eingesetzt in der Automobilindustrie, in der Bekleidungsindustrie, im Bau, der Elektroindustrie. Also alles, was Sie jetzt gerade in Ihrem Umfeld sehen, Ihr Smartphone, Ihr Tablet, vielleicht haben Sie ein Glas in der Hand, tragen eine Brille, mein Mikrofon, das ich in der Hand halte, all das ist Chemie. Und daher ist auch unsere Zukunft vor allen Dingen eine Frage der Chemie. Wie weit die Branche ist und wo die Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft in der Chemiebranche liegen, darüber spreche ich jetzt mit Thorsten Pinkepunk. Er ist Director Corporate Sustainability Relations bei BASF und er ist Vorsitzender des Global Compact Netzwerks Deutschland der Vereinten Nationen und außerdem Mitglied des Vorstands der Global Battery Alliance. Hallo und herzlich willkommen in Grad Global, Herr Pinkepunk.
Hallo Frau Backhaus, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Sehr gerne. Sie sind schon, habe ich gelesen, sehr lange interessiert an nachhaltigem Wirtschaften. Und dann ausgerechnet BASF, ein Chemiekonzern, Herr Pinkepunk. Die Chemiebranche basiert ja auf fossilen Energien, der CO2-Ausstoß ist sehr hoch, Kunststoffe, Batterien belasten unsere Umwelt. Was ist die Motivation, ausgerechnet einen Chemiekonzern dabei zu unterstützen, sich nachhaltig aufzustellen?
Ja, wo, wenn nicht bei der Chemie, müsste man eigentlich fragen. Sie haben es ja in der Anmoderation ja schon gesagt. Ich meine, eigentlich umgibt uns Chemie überall und wir selber sind ja als Mensch auch Chemie. Deswegen ist es ein Elementar für das Leben auf der Welt Chemie. Und deswegen, ja, Nachhaltigkeit bei BASF. Man könnte natürlich fragen, wozu braucht die Welt BASF? Und ja, wir haben vor vielen Jahren uns diese Frage gestellt und überlegt, was ist denn eigentlich unser Unternehmenszweck? Warum gibt es uns? Wozu braucht man uns? Und da hatten wir damals, das ist halt heute alles in Englisch, schon unseren Claim entwickelt. We create chemistry for a sustainable future. Gilt schon seit vielen Jahren. Mhm. Und weil wir wollen halt mit Chemie zu einer Welt, das wird sich ein bisschen pathetisch vielleicht an beitragen, aber die eben eine bessere Lebensqualität für alle, möglichst viele jedenfalls bietet. Und das heißt halt, dass wir Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft immer wieder zusammenbringen müssen, integrieren müssen, ins Gleichgewicht bringen, wie man auch immer das sagen möchte. Aber das ist ja der Kern von nachhaltiger Entwicklung. Also deswegen ist bei einer großen Firma, gerade bei Chemie, nachhaltige Entwicklung eigentlich ein strategic oder strategischer Kern, wenn man das so sagen darf. Und das alles, ja, das alles braucht ständige Veränderung. Wir nennen das heute gerne Transformation, aber eigentlich war das ja schon immer so. Und auch so eine Firma wie BASF gibt es seit über 150 Jahren. Wir verändern uns seit weit über 100 Jahren ständig. Und jetzt ist halt die aktuelle Transition die Green Transition, von der alle sprechen. Da wollen wir unseren Kunden helfen, dass die das hinkriegen.
Sie sagen das ja gerade, also die Chemiebranche gilt ja auch als eine der innovativsten Branchen. Aber es ist schon so, dass vieles noch auf diesen sogenannten Ewigkeitschemikalien basiert. Also die sind überall, wenn wir PFAS haben oder eben Kunststoffe, die zersetzen sich nicht. Wird an neuen chemischen Stoffen schon geforscht? Also ist man da schon so weit, dass es da Ersatzstoffe gibt?
Ja, das ist natürlich gerade eine Grundlage auch für Nachentwicklung. Ich sagte eben, BASF verändert sich immer wieder. Wir verkaufen fast gar kein Produkt mehr, was wir vor Gründungszeiten produziert haben. Und wir haben Nachhaltigkeit auch zu einem zentralen Element unserer Produktentwicklung gemacht. Wir nennen das Sustainable Future Produkte, wo wir sagen können, okay, wie können wir unser Portfolio, immerhin weit über 40.000 Produkte, steuern nach Nachhaltigkeitsgehen. Das genau passiert in Forschung und Entwicklung. Und wenn wir sehen, dass Produkte gechallenged sind, wenn wir sehen, dass Produkte ein Problem haben, haben wir auch eine klare Richtlinie, dass wir die nach einer gewissen Zeit ersetzen. Das halten wir mit allen Produkten so. Wir haben auch Ziele, dass wir die Produkte, die einen besonderen Nachhaltigkeitsvorteil bieten gegenüber anderen Produkten, dass wir da mehr Umsatz mitmachen wollen. Das machen wir seit vielen Jahren. Wir haben da ein Team, das das tut und deswegen alle unsere Produkte werden im Prinzip nach diesen Nachhaltigkeitskriterien gescreent, neudeutsch gesagt, also untersucht. Und deswegen steuern wir das Portfolio immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit. Weil auch wenn heutzutage vielleicht Nachhaltigkeit so ein bisschen in der Defensive ist in der öffentlichen Kommunikation, uns ist klar und wir sind davon überzeugt, dass das immer mehr ein Geschäftsmodell, ein Business Case wird. Und dass wir merken auch, dass Nachhaltigkeit immer stärker und wichtiger für unsere Kunden wird.
Das würde mich jetzt interessieren, weil Sie gerade sagten, Nachhaltigkeit gerät immer mehr in die Defensive. Das erleben wir ja zurzeit überall. Aufgrund von vielen anderen Krisen, anderen Themen wird das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen verdrängt. Wie steht es denn um die Nachfrage nach diesen Produkten bei BASF? Die müssen ja im Grunde auch das leisten, was die bisherigen Stoffe auch geleistet haben. Ist die Nachfrage danach wirklich groß?
Ja, das ist eigentlich, sprechen Sie das Kernthema von dieser Transition, von der Transformation an. Es wird natürlich nur gelingen, wenn wir die Produkte, die zur Transition beitragen, auch verkauft bekommen. Das heißt, wenn wir einfach aus der ökologischen und der sozialen auch die ökonomische Nachhaltigkeit zusammenbringen. Ja. Und ja, wir sehen natürlich, dass unsere Kunden da verschiedene Pfade einschlagen und auch Prioritäten, und das Tempo unterscheidet sich davon Region zu Region und Industrie zu Industrie. Und deswegen ist auch klar, müssen wir so deutlich sagen, wir müssen danach ein Stück weit entscheiden, in welche Produkte und welche Technologien wir wann investieren können. Und das ist auch klar. Eine Firma kann nicht genauso wie eine Gesellschaft eine Transition subventioniert herbeiführen, sondern es muss sich halt am Ende des Tages auch rechnen. Und das ist so. Wir sehen bei eben, weil Sie die Frage stellten, an einigen Produkten sehen wir das. Ja, also ob Sie es gesehen haben, ganz vor kurzem, jetzt ganz aktuell, VD hat einen Rucksack. Das ist noch kein Verkaufsprodukt, ja, aber wir konnten dann zeigen, dass wir einen Beitrag dazu beitragen, dass das eben auch aus ökologischer Sicht ein nachhaltiges Produkt ist. Das muss jetzt einen Käufer finden. Das ist genau der Punkt. Und da sind wir bei der großen Diskussion, die Sie wahrscheinlich bei allen schon treffen werden, die Willingness to pay, die Zahlungsbereitschaft. Wollen wir als Gesellschaft, als Konsumenten, und in vielen Fällen ist das natürlich auch, können wir das, mehr zahlen für die Produkte, die durch zum Beispiel regenerative Energien oder durch Green Power teurer sind, die Prämie bezahlen. Aber ich glaube, das müssen wir einfach sagen, zur Wahrheit gehört. Die Preise müssen die Wahrheit sagen und dann funktioniert die Transition. Und wenn wir das nicht hinkriegen, wird es schwierig.
Ja, da sind wir bei der Kommunikation, weil gerade die ganzen Hintergründe sind ja sehr komplex, wenn es um die echten, die wahren Preise geht, um die Verbraucher eben auch aufzuklären und mitzunehmen. Das geschieht ja im Moment noch relativ wenig von dem, was ich mitbekomme, dass man da mal zwischendurch mal etwas versucht, so als Projekt oder Modell, und dann hält man nicht daran fest, den Leuten klar und deutlich aufzuzeigen, welche Kosten auch langfristig auf uns alle zukommen, wenn wir jetzt nicht verändern und wandeln. Ich weiß nicht, wie BASF da in der Aufklärungs- und Kommunikationsarbeit aufgestellt ist.
Ja, also natürlich ist Nachhaltigkeit bei uns, ich hatte ja eben den Claim der Firma auch dargestellt, ein zentrales Kommunikationsthema auch, aber es ist bei uns eben eigentlich vor allen Dingen ein strategisches Thema. Und die Kommunikation muss natürlich dann im Prinzip folgen dem, was man tut und was man will. Aber ja, intern kommunizieren wir sehr stark. Es ist BASF, man nennt das ja Business to Business, also unsere Kunden sind vor allen Dingen andere Firmen. Wir beide und auch die Hörer des Podcasts können von BASF selbst ganz wenig nur kaufen. Das heißt, wir haben nicht so viel Kontaktpunkte mit uns als Endkonsumenten, aber selbstverständlich sind wir sehr stark im Bereich Kommunikation. Im Übrigen auch beim Thema Transparenz, das hängt damit ein Stück weit ja zusammen. Meine Firma, darf ich glaube ich sagen, war mit Vorreiter für das ganze Thema Transparenz-Reporting, was ja übrigens auch ein stark aktuell politisch diskutiertes Thema ist, CSRD und anderes. Und wir haben schon sehr früh, 2007, das zusammengeschoben und einen integrierten Bericht gemacht. Gut, aus heutiger Sicht war er damals eher kombiniert, aber er ist jetzt in einigen Jahren wirklich integriert. Und das sind jetzt also auch schon über 10 Jahre, wo wir integriert berichten. Das heißt, dass wir wollen an unsere Stakeholder das Thema herantragen, tun das sehr stark. Und wo ich das neudeutsche Wort Stakeholder genutzt habe, das ist übrigens ein ganz zentraler Punkt unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Denn Sie haben ja eingangs erwähnt, vieles wird ja kritisch hinterfragt, Chemie und Nachhaltigkeit, wie passt das zusammen? Und deswegen ist der Dialog und der Austausch mit auch gerade kritischen Anspruchsgruppen für uns ganz zentral.
Ja. Ja, das sind jetzt zwei Punkte, die ich ganz interessant fand. Also zum einen, dass sie, ich sag mal, hinter den Kulissen viel kooperieren oder oder andere Partner haben, wie jetzt VD. Das heißt, da ist es natürlich für Sie wahrscheinlich auch wichtig, dass andere Unternehmen ähnliche Ziele haben wie Sie und ähnlich aufgestellt sind, damit es eben zu solchen Kooperationen wie diesem klimafreundlichen Rucksack, der ist mit klimafreundlichem Polyamid, glaube ich, von BASF hergestellt ist, dass es dazu überhaupt kommen kann. Und das andere, was ich jetzt rausgehört habe, ist natürlich für uns hier bei Grad global nochmal ein ganz großes Thema, weil wir ja vor allen Dingen auf globale Auswirkungen von Produktionsprozessen immer schauen. Da sind wir natürlich bei Lieferketten, bei Lieferanten. Und BASF, habe ich gelesen, hat mehr als 70.000 Lieferanten. Wie können Sie da für Transparenz sorgen? Wie verschaffen Sie sich da einen Überblick?
Oh ja, das ist ein großes Thema. Da könnten wir vielleicht einen extra Podcast machen. Aber es ist ja tatsächlich, wir haben sogar weit mehr als 70.000 direkte, also First Tier, wie man dann fachdeutsch ja sagt, Lieferanten. Und dem kann man nur sinnvollerweise ein Management Approach gegenüberstellen, der risikobasiert ist. Und so machen wir das auch. Also rein organisatorisch haben wir im zentralen Einkauf natürlich ein Team, das sich komplett und ausschließlich um das Thema, wie bringen wir Nachhaltigkeitskriterien unserer Lieferantenmanagement ein, kümmert. Darüber hinaus natürlich, dass in vielen Satelliten, wenn ich so sagen darf, schult und trainiert. Wir haben in fast, ich glaube, in allen Sprachen der Welt unseren Supplier Code of Conduct, weil das beginnt ja immer erstmal damit, dass man den Lieferanten sagt, was erwarte ich von dir in Sachen Nachhaltigkeit. Und das basiert dann zum Beispiel auf den Global Compact-Prinzipien und anderen internationalen Standards, was wir erwarten. Und dann muss man halt schauen, wie kann man jetzt das auch wirklich nachhalten. Und da haben wir vor vielen Jahren zusammen mit anderen Firmen eine Sektorinitiative gegründet. Together for Sustainability heißt sie, dass im Prinzip verschiedene Chemiefirmen sich irgendwann gesagt haben, sollen wir eigentlich allen unseren Lieferanten immer im Wechsel die ganzen Fragebögen schicken? Das wurde irgendwann vor vielen Jahren schon sichtbar, dass das nicht mehr funktioniert. Und so hat man im Prinzip das zusammengelegt, natürlich logischerweise unter Antitrust-Regeln. Wie können wir das gemeinsam machen? Und über diese TFS finden jetzt halt die Lieferanten-Screenings in vielen Fällen statt. Wir machen das, also wie gesagt, arbeitet das mit Ecomades zusammen, nachhaltige Sektion kennen das dann. Aber natürlich gibt es auch einige spezifische produktspezifische Standards über Palmöl. Und wo wir meinen, dass wir genau hinschauen müssen, gehen wir auch selbst mit Auditoren hin. Und diese Dreistufigkeit, risikobasiert, ist im Prinzip der Angang. Bei den Risiken schauen wir halt, was sind das für Länder und was sind das für industriespezifische Risiken. Also ein Bürostuhl aus Frankreich zu kaufen, ist etwas anderes als Rohstoffe aus einem Nicht-OECD-Land zu kaufen. Das muss man natürlich mit ins Kalkül ziehen. Naja, und dann schaut man zu bezahlen.
Ja, und mit welchen Konsequenzen, wenn Sie das jetzt gerade auch so offen vergleichen?
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Dann schaut man sich natürlich an, wie sieht der Lieferant aus, wenn man in diesen Audits oder in diesen Begutachtungen feststellt, da liegen verschiedene Hasen in verschiedenen Pfeffern, da gibt es verschiedene Probleme. Dann erwarten wir und schreiben ein Pflichtenheft quasi, was Corrective Measures neudeutsch sind, also Korrektivmaßnahmen, die zu erfolgen haben, halten die danach und je nach Schwere der Korrektivmaßnahmen werden wir dann den Lieferanten am Ende des Tages als letzte Ultima Ratio auch die Listen. So, aber das passiert fast nie. Warum passiert das fast nie? Weil wir in fast allen Fällen feststellen können, wenn man durch Lieferantentrainings und Schulungen oder auch allein durch den Austausch zusammenarbeitet, kann man in der Regel die wesentlichen Dinge verbessern. Und das ist ja eigentlich wichtiger als Lieferanten so die Listen. Das ist ja maximal eine Handvoll, dass man hierbei zu Verbesserungen beiträgt. Was übrigens eine Überleitung wäre, wenn ich das so sagen darf, zu Multi-Stakeholder-Initiativen, die das eben natürlich auch gemeinsam können. Sie haben das zu Recht gesagt, wir brauchen andere Firmen, andere Partner, die ähnlich denken.
Eben, weil ich hätte jetzt sonst als nächste Frage natürlich für mich naheliegend wäre, wie reagieren die Zulieferer, wenn BASF erwartet, dass die sich nachhaltig ausrichten? Und ich sag mal, wenn sie mit mehreren Lieferanten herantreten, dann ist die Dringlichkeit zu handeln wahrscheinlich auch bei denen größer, ne?
Natürlich. Also man hat einerseits mehr Marktmacht, aber es geht jetzt hier nicht nur um ein Machtverhältnis. Mhm. Es geht ja auch darum, dass man sagen, will ich als Lieferant, wir sind ja auch Lieferant, will ich, dass 15 Kunden mit 18 Anforderungen uns herantreten? Oder kann man nicht, und das ist in vielen Fällen der Fall, aufgrund deren Maturitätsanalyse, wenn ich so sagen darf, ähnliche Themenfelder gemeinsam abdecken? Und das ist ja in vielen Fällen auch die Grundlage für Multi-Stakeholder-Initiativen, dass nicht nur Firmen sich zusammenschließen, sondern auch Partner aus Zivilgesellschaft und oder Wissenschaft und oder Politik, um gemeinsam für eine bestimmte Industrie oder bestimmten Wertschöpfungskette Standards festzulegen, an die sich dann alle halten, an die man dann auch, die man auch nachprüfen kann. Heutzutage kann man das ja auch in vielen Fällen mit digitalen Mitteln besser machen.
Obwohl ich sagen muss, Herr Penkebank, ich bin ja auch immer mal wieder bei Nachhaltigkeitskongressen und es gibt doch so, dass Unternehmen sagen, es ist auch schwierig, sich nachhaltig aufzustellen, auch im Scope 3, auch finanziell für die eigene Bilanz, vor allen Dingen entlang dieser komplexen, teils unübersichtlichen Lieferketten. Aber wieso ist es Ihrer Meinung nach unerlässlich, auch als deutsches Unternehmen Verantwortung zu übernehmen für die Achtung von Menschenrechten, für den Schutz der Umwelt entlang der globalen Lieferketten?
Ich muss ein bisschen sortieren. Scope 3 ist natürlich auch ein bisschen anders als Menschenrechte. Scope 3 ist natürlich eine Frage der Daten vor allen Dingen auch. Da haben wir auch ein Ziel für uns gestellt und da haben wir auch teilweise Daten, Lieferanten, Lieferanten erheben können und teilweise aber auch Industriewerke arbeiten müssen, weil die Daten noch nicht vorhanden sind. Menschenrechtliche Verantwortung ist nochmal ein bisschen ein anderer Schuh. Aber auch da ist es, glaube ich, ganz klar, dass man auch hier im Konzert besser vorankommt, als wenn einzelne Firmen da aktiv sind. Das haben wir im Batteriemarkt, sehen wir das, das sehen wir in anderen Märkten, dass man, wenn man sich einigen kann auf internationale Standards, wie natürlich die United Nations Guiding Principles, auf die ja vieles fußt, auch deutsche Thematik oder die europäische Thematik, sollte ja vor allem darauf fußen, dann kann man gemeinsam da vorankommen. Das ist einfach nicht die Erfahrung. Auch eine große Firma, wenn wir denken, BASF ist groß, wir sind natürlich im internationalen Maßstab, in anderen Regionen halt auch nur eine Firma. Und da darf man auch den Hebel einer einzelnen Firma nicht unter, aber eben auch nicht überschätzen. Und das ist immer besser, in Initiativen gemeinsam aufzutreten. Mhm.
Sie haben das gerade erwähnt, also eine ganz wichtige Kette für BASF ist die Batterie-Wertschöpfungskette. Und wir wissen ja alle auch, dass das der Schlüssel zu einer nachhaltigen Zukunft vor allen Dingen im Bereich der Mobilität sein wird. Das E-Auto wird über kurz oder lang wahrscheinlich den Verbrenner ablösen. Jetzt werden die Rohstoffe, die für die Batterien, auch die Elektroakkus gebraucht werden, unter menschenunwürdigen Bedingungen in den Ländern des globalen Südens gewonnen. Nachhaltig ist der Abbau auch in den seltensten Fällen. Vor welchem Dilemma steht auch BASF, wenn es da auf der einen Seite darum geht, sich von fossilen Brennstoffen abzuwenden, auf der anderen Seite Menschenrechte bewahrt werden müssen? Also wie groß ist für Sie die Herausforderung?
Sie haben das eben schon quasi selbst beschrieben, das Dilemma besteht genau darin, dass wir alle wollen immer weniger fossil. Das ist ja auch logischerweise richtig mit dem Blick auf Klima. Die Alternativen bedeuten meistens ein, wie auch immer geahndete Landnutzung oder in den Land hineingehen und damit werfen wieder andere Themen auf. Und das ist eigentlich ja nichts Neues. Das ist bei Nachhaltigkeitsmanagement im Prinzip der Standard, wenn man so sagen darf, die Standardsituation, dass man Dilemmata zum Menschen hat. Und um das ganz jetzt bei Batterien ganz klar zu sehen, wir haben da selber vor vielen Jahren, muss man inzwischen sagen, das war Mitte der 10er Jahre, bei Diskussionen beim WEF, also World Economic Forum Davos, ja, alle hatten leuchtende Augen, Batterien und Elektromobilität, das wird die große Lösung für die große Thematik Klima sein. Aber dann kam genau, wie Sie sagen, zunehmend zutage, ja, Moment mal, das ist aber ja nicht problemfrei. Im Gegenteil, wir haben da massive Probleme in der Lieferkette. Neben Umweltthemen, aber vor allem das Thema Kinderarbeit, vor allem zum Beispiel in der DRC, also in der Demokratischen Republik Kongo. Das ist also nicht einfach nur, was ökologisch im Bereich Klimawandel auf der Nordhalbkugel vielleicht uns hilft, CO2 zu reduzieren, deswegen ein nachhaltiges Geschäft, eine nachhaltige Lieferkette. Zeigt übrigens, dass Klima ein wichtiges, aber bei weitem nicht das alleinige Thema bei Nachhaltigkeit sein kann. Mhm. Ja, und dann hat man sich überlegt, was können wir jetzt machen? Und dann waren die ersten Ideen natürlich, man kann doch über Corporate Philanthropie, man muss Schulen bauen, man muss Einzelprojekte vor Ort machen, das ist alles richtig. Und da ist auch nichts eigentlich falsch dran, aber es ist nicht hinreichend. Wir haben ja hier, das meinte ich auch vorhin mit Multi-Stakeholder-Initiativen, in vielen Fällen systemische Probleme. Und die müssen halt eine systemische Antwort finden. Und genau da passiert oder muss das passieren, was wir dann nach vielen, ja, man muss sagen, Jahren erreicht haben, eine globale Allianz hergestellt werden. Das nannte sich dann Global Battery Alliance. Da war ich eine Zeit lang Gründungsvorstand mit. Wie kriegen wir nicht nur eben die Menschen, die jetzt dort Ort in den Minen arbeiten und ihre Arbeitgeber oder besser gesagt bei den informellen Sektoren, ja gar keine Arbeitgeber, wie kriegen wir nicht nur diese einzelnen Abschnitte der Wertschöpfungskette in den Griff, sondern wie können das über die Value Chain hinaus passieren? Wie Sie ja vorhin auch selber gesagt haben, wenn der Lieferant oder wenn der Kunde beim Lieferant fragt und wenn ganz viele Kunden beim Lieferant fragen, hat das mehr Wirkung. Und so entstand halt diese Global Battery Alliance von mal einer Handvoll Firmen, dann jetzt, ich meine, das sind jetzt über 150 Firmen und Initiativen, NGOs, aber auch Regierungen unterstützen das, wo man sich sagt, was sind denn die wichtigen Themen der Nachhaltigkeit in der Lieferkette? Was haben wir da für Ziele und Standards, auf die wir uns alle einigen können? Und eigentlich noch wichtiger, weil Papier ist geduldig, wie können wir denn das nachhalten und kontrollieren? Das ist eine Idee, die die GBA entwickelt hat, die aus meiner Sicht auch recht modellhaft für andere Wertschöpfungsketten gelten könnte.
Und gibt es da auch schon konkrete Projekte, denn die Nachfrage nach Kobalt zum Beispiel für eben die Akkus, die steigt und steigt, Sie haben das ja schon gesagt, weil alle auf E-Autos setzen. Das bedeutet auch, dass der Tagebau jetzt unter anderem in der Demokratischen Republik Kongo immer weiter ausgeweitet wird. Also die Menschen werden aus der Heimat verdrängt, die Ackerbauflächen werden zerstört. Dann die vielen Kinder, die dort im Kobaltbergbau arbeiten. Da muss man natürlich Verantwortung übernehmen. Was passiert schon konkret?
Ja, wie gesagt, es gibt Projekte vor Ort. Wir haben auch ein Projekt, das nennt sich CVD, also Kobalt for Development, aber wie gesagt, die Vor-Ort-Projekte, total wichtig, dass vor Ort was passiert. Mhm. Aber unterschätzen wir nicht, dass das einzelne vor Ort gut gemachte und gut gemeinte Initiativen und Projekte zur akuten Linderung von Themen, wie ich das sagte, wichtig sind. Aber der eigentliche Hebel liegt darin, dass wir in den Prozess der Wertschöpfungskette reinkriegen, dass diese Themen, und wir haben uns erstmal da konzentriert auf Greenhouse Gas und auf Kinderarbeit, dass diese Themen erstens wichtig sind, zweitens mit Standards und Zielen zu belegen sind und das dann kontrolliert wird. Das Konkrete bei der GBA sind also nicht Projekte vor Ort, um Linderung von einzelnen Themen zu machen, sondern systemischer Ansatz. Da ist das Flaggschiff, wenn sich das nicht geändert hat, und das sollte sich, glaube ich, nicht geändert haben in den letzten 6 Wochen oder Monaten, ein sogenannter digitaler Passport, der auch jetzt ja übrigens auch in der EU auch regulatorisch verlangt wird, dass wir sagen können, jede Batterie kann ich durch ein Tagging quasi und ein QR-Code für jeden Nutzer insofern transparent machen, als dass ich sagen kann, wo kommen denn die Ursprungsmaterialien her, wie wurden sie auf der Strecke behandelt, sind damit die beiden zentralen Punkte Kinderarbeit und CO2-Emissionen hier mit betroffen. Und dass diese Transparenz führt halt natürlich dann zu einer Steuerung. Man hat insgesamt 36, glaube ich, waren das Nachhaltigkeitskriterien über Kinderarbeit und über CO2 hinaus. Sie haben ja eben einige erwähnt dabei, aber es ist zumindest mal ein Anfang. Und ich glaube, durch diese systemischen Interventionen, wenn man das so fachdeutsch sagen darf, erreichen wir wirklich eine dauerhafte und damit nachhaltige Wirkung. Wir dürfen nicht nur die Symptome angehen, wir müssen an die Prozesse ran.
Wünschen Sie sich da manchmal mehr Unterstützung aus der Politik?
Ach, das wäre wohlfeil, immer zu sagen, man wünscht sich mehr Unterstützung. Also die GBA wurde von der Bundesregierung mit unterstützt über die GEZ zum Beispiel. Und es geht nicht nur um eine Unterstützung, es geht nur um Kooperation hier. Firmen haben natürlich, wie gesagt, Marktmacht, aber wir haben keine Legitimation für Regelsetzungen, wenn sie natürlich gesetzlich sind. Man kann viel über Standardisierung arbeiten. Und eine Unterstützung aus der Politik ist vor allen Dingen aus meiner Sicht da wichtig, wo man Rahmensetzungen so setzt, dass wir Regeln, Standards und Normen haben, die das nachhaltigere, schwieriges grammatikalisches Wort ja eigentlich, Produkt oder Lösung unterstützt. Und das wäre eigentlich die Anforderungen. Und am Ende des Tages, was ich vorhin auch sagte, naja, die Preise müssen die Wahrheit sagen. Und wir müssen über eine faire Internalisierung von Externalitäten nachdenken. Und das sind die beiden Punkte, die eine Politik hinkriegen muss. Aber da bin ich wieder bei auch unserem Thema. Das muss halt ökologisch, gesellschaftlich und ökonomisch tragfähig sein. Und da könnte man sich ja noch unterhalten, wie man jetzt das hinkriegt bei der Chemieindustrie. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben.
Also wir sind schon relativ weit fortgeschritten zeitlich. Ja. Aber ja, ich meine, das ist natürlich immer wieder das Komplexe und dann ja auch über die Chemiebranche hinauswirkend. Also das betrifft ja dann nicht nur die Chemiebranche, all diese komplexen Themen, sondern im weitesten Sinne, sage ich mal, die gesamte Privatwirtschaft.
Ja, ja. Sie sind beide ja auch.
Ja, uns beide die Zivilgesellschaft, ganz, ganz besonders, auch gerade wenn Sie sowas sagen, jetzt sind das natürlich Batterien, aber dass wir QR-Codes haben und nachvollziehen können, woher unsere Produkte kommen und dann danach unsere Kaufentscheidung treffen, das sind natürlich auch Hebel, die uns dann zur Verfügung stehen, am Ende als Konsumenten, die ja wirklich eine große Wirkung haben können, wenn sie denn dann überall mal kommen würden.
Ja, ja. Und dann ist es ja so, wir sind vielleicht, ja, jetzt wir beide vielleicht auch ein bisschen in einer, sag ich mal, europäischen Bubble. Mhm. Wir müssen einfach sehen und Firmen müssen das danach handeln, dass die Geschwindigkeiten in den Regionen unterschiedlich sind, die gesellschaftlichen Zugänge unterschiedlich sind. Heißt das, wir von internationalen Standards abrücken? Nein, das darf es nicht heißen. Aber wir haben halt in unterschiedlichen Regionen, bei unterschiedlichen Industrien, unterschiedliche Möglichkeiten, das jetzt ökonomisch auch umzusetzen. Und dann ist es bei meiner Firma, so wie bei allen anderen Firmen, richtige, gute oder besser gesagt wirksame Beiträge bei einer ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit können natürlich Firmen nur leisten, wenn sie halt auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Das hört sich jetzt ein bisschen platt an, aber am Ende ist es so. Wenn wir die Transition sehen, das kostet Geld. Ich glaube, wir alle haben jetzt die Möglichkeit, so uns zu entscheiden. Also zahle ich als Kunde heute 10 Euro mehr für dieses Dienstleistung, dieses Produkt oder als Versicherter morgen 100 oder als Steuerzahler übermorgen 1000 Euro. Aber am Ende des Tages muss das finanziert werden. Und alle, die sagen, das kriegen wir irgendwie durch Subventionen hin. Ich glaube, das ist nicht das vollständige Bild. Ja. Das muss der Markt bringen, nicht die Finanzierung anhauen.
Mhm. Und da braucht es wieder die Aufklärung, weil wenn wir heute die 10 Euro nicht investieren, dann müssen wir irgendwann die 1000 zahlen. Weil
ich glaube, je länger wir warten, desto teurer wird es.
Genau. Sie sind ja auch Vorsitzender, hatten Sie eben schon gesagt, des Global Compact Netzwerks Deutschlands der Vereinten Nationen. Da sind ja die Unternehmen vertreten, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen. Welche Rolle spielen Deutschlands Unternehmen denn im globalen Kontext, wenn es darum geht, nachhaltige Prinzipien in ihren Abläufen und Prozessen zu implementieren?
Oh, das ist eine große Frage. Also die Frage ist ja schon in vielen Fällen, was sind deutsche Unternehmen? Die großen Unternehmen sind natürlich sehr stark internationalisiert. Die meisten, also ich glaube, bei Besser gibt es mehr Mitarbeiter, die kein Deutsch können, als Mitarbeiter, die Deutsch können. Und das war das eben das Beide jetzt bei unseren 100, ja, rund 112.000 Mitarbeitern sind natürlich auch viele gar nicht in Deutschland. Deswegen, ich glaube, ist es gar nicht so, dass der Punkt Deutsch anzusetzen, was können deutsche Firmen leisten, sondern ich glaube schon, was können wir über unsere Wertschöpfungsketten leisten. Das hängt gar nicht unbedingt mit der Größe zusammen, also gerade beim Global Compact, wir sind jetzt, glaube ich, so etwas über 1.300 Firmen und aber auch Zivilgesellschaft. Da sind ja auch viele Mittelständler dabei, die sehr international arbeiten. Es sind nicht nur die großen DAXe, die international Wirkung haben können, sondern auch Mittelständler sind in vielen Fällen manchmal sogar noch stärker im nationalen Marktführer. Und ich glaube, da liegt unsere, wenn man so sagen darf, spezifisch deutsche, europäische Möglichkeit, dass wir eigentlich ein Träger der wirtschaftlichen Globalisierung sind, vielleicht ein bisschen stärker auf unserer Exportorientierung, als das in anderen Nationen der Fall ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir gut beraten werden zu sagen, weil wir in Deutschland das so sehr gut verstanden haben mit Werten, wollen wir euch das mal erklären, wie ihr besser eure Werte managt. Da ist, glaube ich, die Erfahrung, dass das kein, sage ich mal, hinreichender Ansatz und Angang ist. Aber man muss auch als Unternehmen überall auf der Welt klar machen, was sind die positiven Wirkungen eines vernünftigen Nachhaltigkeitsmanagements. Das ist, dass du deine Firma eigentlich besser steuerst, sowohl was Risiken angeht, als auch was Opportunitäten angeht. Deswegen ist es sinnvoll, das zu tun. Das ist nicht eine Frage rein von Haltung oder Attitüde. Ich glaube, so nüchtern, vielleicht so unsexy, muss man es, glaube ich, erklären.
Ja, und es ist dann am Ende die gesamte globale wirtschaftliche Welt muss darauf einwirken. Also da sind wir jetzt in Deutschland halt natürlich, und weil Sie sagen, wir sind auch alle miteinander vernetzt, da kann man wahrscheinlich gar nicht sagen, dass nur von uns aus Signale ausgesendet werden, sondern da muss man einfach gemeinsam auftreten.
Ja, nicht nur die wirtschaftliche Globalisierung, sondern natürlich, und das erleben wir zurzeit, ist es ja nicht die Zeichen auf eine starke, verstärkte politische Globalisierung. Umso mehr kann man sagen, hat Wirtschaft da eine Aufgabe. Sie kann es bloß nicht alleine lösen. Und deswegen müssen wir eigentlich alle auch als Bürger darauf hinwirken, dass wir uns auch politisch nicht zu sehr deglobalisieren.
Ja, vielleicht noch mal zum Schluss, wenn wir nochmal auf die Chemiebranche blicken, Herr Benke-Panke, dann muss ich an ein Interview denken. Das habe ich vor kurzem mit einem Professor von der Bergischen Universität Wuppertal geführt. Und der hat den Studiengang Nachhaltige Chemie aufgebaut, ganz neu. Und der unterrichtet 5 Studierende. Ich meine, der fängt gerade erst an. Aber wie wichtig ist es, dass vielleicht auch so Nachhaltigkeit, Chemie für die Zukunft auch noch mehr zusammengedacht wird und dass man auch den Nachwuchs in den Bereich bekommt?
Muss ich sagen, wundert mich, es wäre für mich auch gar nicht so wichtig, neue Studiengänge zur nachhaltigen Chemie aufzubauen, sondern in den Chemiecurricula Nachhaltigkeit als Thema zu integrieren. Das ist ja auch bei der BWL und so. Also ich erlebe es so, dass wir haben viele Werkstudenten, viele Praktikanten, deswegen auch viel Kontakte auch mit Studenteninitiativen, dass auch gerade da die Naturwissenschaftler schon sehr weit in der Thematik sind, manchmal mehr als andere Fachrichtungen. Das überrascht mich jetzt, aber vielleicht ist es auch so, genau wie ich sagte, ich wäre gar nicht gut, neue Studiengänge anzusetzen, sondern in die bestehende Nachhaltigkeit zu integrieren, wie auch in der Firma. Es ist nicht hinreichend, irgendwo eine Zentralabteilung hinzusetzen, die Sustainability irgendwas heißt, sondern man muss Nachhaltigkeit in alle Kernprozesse integrieren. Und so würde ich das auch für die Wissenschaft sehen. Aber ich erlebe das eigentlich auch. Wie gesagt, wir bekommen sehr viele Bewerbungen von Werkstudenten, Anfragen an Master, Thesis oder auch Promotionen, wo man zur Nachhaltigkeit und Chemie promovieren oder arbeiten möchte. Das sehe ich eigentlich schon recht gut vertreten. Könnte ich mir andere Fachrichtungen vorstellen, bei denen das weniger stark vertreten ist.
Also das bedeutet, das wäre ja da die Folge daraus, dass das Interesse unter jungen Leuten, weil wir auch mal über Fachkräftemangel sprechen, schon groß ist, vor allen Dingen dann auch in der chemischen Branche, wenn es darum geht, jetzt das Portfolio auf Nachhaltigkeit umzustellen.
Ja, eindeutig, weil ich meine, es ist ja so, es wird ja, Sie haben es in der Anmoderation gesagt, es wird ja kein Solarpanel und kein Elektromotor und vieles auch nicht im Bereich KI oder auch im Bereich Medizin ohne Chemie gehen. Es ist alles Chemie. Und deswegen ist das ja eigentlich fast sogar eine große deutsche Politikerin, hätte mal gesagt, alternativlos.
Ja, also würden Sie sagen, Chemie ist die Schlüsseldisziplin in der Nachhaltigkeit?
Ach nee, ich bin da nicht, aber ich selber bin gar kein Chemiker. Deswegen glaube ich, ist das nicht die Schlüssel, aber eine zentrale natürlich Wissenschaft. Denn wie gesagt, wir können die grüne Transition ist eigentlich eine, die ja auf Chemie basiert. Und wir sind ganz weit am Anfang der Wertschöpfungskette, ob das jetzt der Rucksack ist oder ob das das Auto ist. Und deswegen wird es ohne Chemie nicht gehen. Und deswegen ist das ja für uns auch eine positive Geschichte. Wir sollten gucken, dass wir nicht Nachhaltigkeit so dystopisch und was da Schlimmes passiert, ja, ist die Herausforderung. Und diese Herausforderung müssen wir meistern. Also Unternehmen sollten was und Unternehmen auch was. Und das sehe ich eher als eine Art von Aufforderung und von einer positiven Perspektive. Wir haben jetzt zurzeit viel mehr Möglichkeiten als unsere Generation vorher. KI kann da eine Rolle spielen, bei allen auch kritischen Bedenken, aber wer bin ich, wie und wann bin ich jetzt?
Was bewegt Sie denn, sich weiter für eine nachhaltige, gerechtere Welt einzusetzen? Das ist immer meine Schlussfrage an den persönlichen.
Ja, so, ja. Naja, erstmal, ich mag das Wort Nachhaltigkeit nicht. Das wird sich vielleicht jetzt verwundern, aber das Kite stört mich, weil ich finde nachhaltige Entwicklung viel besser. Und das Kite suggeriert, es ist dann irgendwann so ein Zustand und dann sind wir fertig und dann können wir wieder was machen. Nein, das ist ja eine positiv gewendete Never-Ending Story. Und ich könnte jetzt was erzählen von meinen Kindern und Verantwortung. Nein, ich halte das einfach für eine faszinierende Thematik. Unabhängig davon habe ich für meine Kinder Verantwortung, aber ich halte es für eine faszinierende Thematik, dass man sagt, das ist ein Paradigma und kein Thema. Es ist eine Entwicklung, um die zu gestalten. Ich kann mir kaum etwas Faszinierendes vorstellen. Wie funktionieren unsere Gesellschaften? Wie entscheiden sie so, dass sie auch in Zukunft noch da sind? Eins muss uns klar sein. Nachhaltig Nachhaltige Entwicklung ist vor allen Dingen ein Projekt für und von Menschen. Bei allen Thematiken der Biodiversität, der Planet, dem wird das weniger stark interessieren. Es geht eigentlich darum, können wir für uns und unsere Nachfolgegenerationen eigentlich die richtigen Weichen stellen. Ich finde, es gibt keine wichtigere Aufgabe und das motiviert mich.
Herr Penkepank, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Frage.
Vielen Dank. Chemie ist bei ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen Teil der Lösung, aber auch des Problems. Und genau die, also die Probleme, geht Thorsten Pinkepank beim Chemiekonzern BASF an. Das Unternehmen übernimmt Verantwortung entlang der Lieferketten, sorgt sich um ökologische und humane Nachhaltigkeit im Sinne der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Das war wieder eine Folge Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima, ein Projekt der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus und ich freue mich über Ihr Feedback an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Auf Wiederhören.